Tax on Air, die Transfer Pricing Edition des WTS Podcasts.
Herzlich willkommen zu Transfer Pricing auf den Punkt mit Professor Dr. Axel Nientemp und mir, Andreas Riedl. Heute zum Thema Vorteilsausgleich oder was? Servus, Axel.
Hallo, Andreas.
Ja, der Titel sagt schon, wir gucken uns heute wieder was Spannendes an und ich kann gleich ankündigen, wir haben uns Hilfe geholt und keinen geeigneteren gefunden oder den besten Mann gefunden für diese Aufgabe. Klaus Dumser. Servus, Klaus.
Hallo, Andreas. Grüß dich.
Und wenn der Klaus dabei ist, dann geht es um Corporate Tax Team. Und in unserem Fall geht es jetzt um ein Urteil des FG Hamburg. Und zwar eines, was sich neben Verrechnungspreisfragen auch mit der Organschaft beschäftigt. Das ist das Urteil vom FG Hamburg vom 24.03.2023, Aktenzeichen 6K241/21. Ja, wir erklären euch einmal, um was es bei dem Urteilsfall geht und dann geht's auch schon los und wir springen rein. Axel, um was geht's?
Ja, hier ging es um zwei deutsche Gesellschaften, die mit einer Organschaft verbunden waren und ich sag mal, die hatten noch andere Gesellschaften, hauptsächlich in China, und die haben Dinge getan, die die Finanzverwaltung nicht so gut fand. Ja, und dann gab es hier Korrekturen. Herr Klaus kann uns gleich nochmal genauer berichten und es geht sozusagen, wie du schon angekündigt hast, um die Kernfrage, wer hat da eigentlich welche Korrekturnorm verletzt, die dann einschlägig ist und wie wirkt sich das in der Organschaft aus? Das ist, glaube ich, hier so der Hauptpunkt von unseren Themen. Und von daher, Klaus, vielleicht zoomst du uns mal ein bisschen tiefer in den Sachverhalt hinein, ja, was da die AGmbH und ihre Organträgerin eigentlich so getan haben.
Sehr gerne. Also du hast ja schon gesagt, Axel, wir haben die AGmbH, die ist Organgesellschaft in einer ertragsteuerlichen Organschaft mit der Klägerin. Die Klägerin war also die Organträgerin. Und als Organgesellschaft hat die AGmbH jetzt ja ein Geschäftsverhältnis unterhalten mit einer chinesischen Enkelgesellschaft der Klägerin, also der Organträgerin. Und dieses Geschäftsverhältnis hat sich darauf erstreckt, dass Dienstleistungen von der AGmbH an die chinesische Enkelgesellschaft erbracht wurden, die gar nicht fakturiert wurden. Und zum anderen wurden von der chinesischen Enkelgesellschaft dann auch noch Lizenzgebühren an die AGmbH gezahlt, die offenbar, so steht es zumindest in der Entscheidung drin, auch nicht fremdüblich waren. Und die Frage war jetzt tatsächlich, wie ist das Ganze zu korrigieren? Wenn man sich das nochmal kurz vor Augen führt, haben wir also eine klassische Dreieckskonstellation. Die Klägerin oben, die GmbH, ist die Muttergesellschaft der AGmbH und gleichzeitig die Muttergesellschaft der chinesischen oder singapurianischen, war es sogar, um es noch komplizierter zu machen, B-Limited, und deren Tochtergesellschaft war dann die von mir schon angesprochene chinesische Enkelgesellschaft. Also eigentlich eine klassische Dreieckskonstellation, wo jetzt nicht fremdübliche Dienstleistungen erbracht wurden, nicht fremdüblich vergütete Dienstleistungen bzw. Lizenzgebühren abgerechnet wurden, die ebenfalls nicht fremdüblich waren. Und wie bereits gesagt, die Frage war jetzt, welche Korrekturvorschrift ist hier einschlägig? Sprechen wir über die VGA im Dreiecksverhältnis, so wie man das bei einem rein nationalen Sachverhalt machen würde, oder, und das darf ich quasi jetzt schon bejahen, oder kommt dann daneben der 1A-STG, also die klassische Verrechnungspreiskorrekturvorschrift, in Betracht, beziehungsweise wo läuft die Trennlinie?
Und jetzt bringen wir quasi unseren Begriff aus dem Titel noch ins Spiel. Jetzt kommt es ja hier auch zu etwas, was wir als Vorteilsausgleich dann entsprechend kennen, Klaus. Das ist dann der Punkt, wo Axel und ich uns in der Vorbereitung einmal angeguckt haben, so wie Julian Nagelsmann das in seinem Trainerteam gemacht haben und dann entschieden haben, also Toni Kroos vielleicht anrufen ist eine gute Idee, ne? So, was ist das jetzt mit diesem Vorteilsausgleich hier?
Ja, also der Vorteilsausgleich, und da sind wir jetzt schon relativ weit im Corporate Tax-Bereich drin. Ich habe ja gerade schon gesagt, wir haben quasi ein Dreiecksverhältnis im Rahmen der verdeckten Gewinnausschüttung. Normalerweise würde man ja sagen, wenn wir eine verdeckte Gewinnausschüttung im Dreiecksverhältnis haben, dann ist das, läuft das alles oben bei der Organträgerin, hier bei unserer Klägerin zusammen. Wir haben einmal eine VGA nach oben zur Klägerin, hier in unserem Fall wäre das von der deutschen AGmbH. Und auf der anderen Seite müssen wir uns dann natürlich die Frage stellen, dieses Mehrergebnis, das dann letztendlich bei der Klägerin oben ankommt, bei der Organträgerin hier, was passiert damit? Im Dreiecksfall, in der Dreieckskonstellation, führt es dann oft dazu, dass eine verdeckte Einlage zur Schwestergesellschaft vorliegt. Hier wäre das unsere singapurianische B-Limited. Das setzt allerdings immer voraus, dass auch wirklich ein einlagefähiger Vermögensvorteil vorliegt. Und wenn das nicht der Fall ist, weil hier nicht einlagefähige Güter vorliegen, wie zum Beispiel eine Vergütung für die Dienstleistung, eine zu niedrige Lizenzgebühr, dann müsste man mit dem Institut des Vorteils Verbrauchs argumentieren. Dann ist also der Vorteil gar nicht mehr oben bei der Muttergesellschaft, die die beiden Tochtergesellschaften verklammert, sondern der wäre dann im Endeffekt quasi steuerlich abgeflossen. Man hätte dann einen fiktiven Aufwand, der oben bei der Organträgerin, bei unserer Klägerin zur Neutralisierung der VGA letztlich führt. Und das ist dann natürlich genau die Krux. Kann man dieses Ergebnis so stehen lassen oder muss man dann mit einer weitergehenden Korrekturvorschrift, gerade im internationalen Kontext, weiterarbeiten? Und das wäre dann natürlich der 1-ASTG.
Weil mit dem 1-ASTG würden halt die Einkünfte außerhalb der Bilanz korrigiert, ja, wenn er einfach hinzugerechnet, und würden dann eben auch oben beim Organträger landen, weil es da dieses Konstrukt des Vorteilsverbrauches einfach nicht gibt. Folge wäre die Korrekturnorm die VGA, würde sie sich oben beim Organträger gar nicht auswirken, beim 1-ASTG hingegen schon. Also dann sind wir bei der Frage, die wir aus Verrechnungspreissicht manchmal ja etwas, ich sag mal, salopp beantworten, weil wir sagen, ist fremd und üblich, korrigier, ne? Also der Betrag ist 100, dann machen wir das. Jetzt wird sozusagen wichtig, naja, welche Korrekturnorm ist es denn in diesem Fall? Und da sind wir jetzt in diesem Spannungsverhältnis, dass der Gesetzgeber, ich sag mal, relativ unscharf geklärt hat, ja, weil er einfach nur gesagt hat, 1-ASTG ist unbeschadet anderer Vorschriften anzuwenden. Was heißt das denn konkret? Also geht im Internationalen immer der 1-ASTG vor oder geht immer die VGA vor und der 1-ASTG kommt sozusagen noch oben drauf? Oder kann man beide Korrekturnormen, weil beide Tatbestände sind ja erfüllt, ne, kann man beide anwenden? Diese Frage, die uns ja seit 1972, glaube ich, ist der 1-ASTG da so ungefähr drin, uns begleitet, ja, mit Idealkonkurrenz und was sich Menschen da überlegt haben zwischen diesen beiden Normen, die ist immer noch da, die Frage.
Bevor wir in diese Frage dann einmal reinspringen, zwei Punkte festzuhalten. So, der erste Punkt, das Urteil auch festhält, so, also offensichtlich sind wir bei beiden Normen in etwas, was wir Fremdvergleichsgrundsatz nennen. Und es ist auch unstrittig in diesem Urteil, dass die Korrektur der Höhe nach, also die 100 jeweils 100 sind. So, also wir reden jetzt nicht darüber, dass wir einen Fall haben, wo, was ja durch Mediankorrektur, Funktionsverlagerung etc., dass es im 1-ASTG 200 sind und im VGA-Fall nur 100 wären. So, das ist in diesem Fall nicht der Fall. Also 100 sind, das Ergebnis der Korrektur wären immer 100. So, also unbeschadet anderer Vorschriften oder weitergehende Korrekturen würde sich hier nicht auf den Betrag der Korrektur bedingt durch den Fremdvergleichsgrundsatz beziehen, sondern durch quasi das, was auf dem Korrekturwege, wie von dir, Klaus, beschrieben, beziehen. Das ist, glaube ich, der eine Punkt. Es ist dann in jedem Fall so, dass das eine Korrektur wäre, die, wenn wir jetzt auf die völkerrechtliche Ebene gucken, durch Paragraph 9 DBA entsprechend geregelt ist. So, also das sind wir, glaube ich, eindeutig unterwegs. So, jetzt ist aber in dem Falle dann die Frage, so gegenüber wem wird denn korrigiert und mit welcher Norm? Axel, wenn wir da jetzt reinspringen, der Gesetzgeber ist da nicht ganz eindeutig unterwegs. So, der BFH hat seine Rechtsprechung geändert zwischenzeitlich, beziehungsweise vielleicht klarifiziert. Ich hätte verstanden, der jetzige Stand ist, wir prüfen erst die VGA und dann den 1-ASTG und wenn wir mit der VGA durch sind, dann sind wir doch durch, ne? Also ist, oder bin ich da zu einfach?
Was heißt zu einfach? Wahrscheinlich ist es auf den Ebenen, auf die wir hier diskutieren, nie einfach. Das war, ich sag mal, oldschool. Das war so unser Weg, ja? Stand auch in dem BMF-Schreiben drin und so haben wir uns praktisch da im Prinzip durchgefudelt. Dann hat der BFH, ja, in seinen Zinsentscheidungen da im Jahre 2019, ja, in seinen Urteilen eben auch geschrieben, na, aus diesen unbeschadet anderer Vorschriften, ja, habe ich nochmal in den Duden reingeguckt, da kann man gar nicht sozusagen eine Hierarchie draus ableiten. Darum hat er das sozusagen dann weise entschieden, hat gesagt, na, der Rechtsanwender könnte sich dann sozusagen die Norm aussuchen, nach der er korrigiert. Ja, jetzt ist dann immer die Frage, wer ist der Rechtsanwender, ne? Also ist das die Finanzverwaltung, wenn sie mich korrigiert? Oder ich kann ja auch Steuererklärungen mit VGAs und 1-ASTG-Korrekturen angeben, da bin ich der Rechtsanwender. Und dann am Ende ist das Gericht. Diesen Weg sozusagen hat der BfH jetzt zumindest für die Zukunft aufgegeben. Also in dem neuesten Urteil vom 9.8.23 mit 1R54/19 hat er es im Prinzip so gesehen, wie es auch in den Verwaltungsgrundgesetzverfahren 23 drin steht. Ja? Dass er sagt, naja, zumindest, ich sag mal, nach der Änderung durch das Unternehmenssteuerreformgesetz 2008 hat der Gesetzgeber ja noch einen Satz 4 in den Absatz 1 eingefügt und damit, ich sag mal, auf der Rechtsfolgenseite zumindest klar gemacht, führt die Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes zu weitergehenden Berichtigungen als die anderen Vorschriften, dann sind diese eben neben den anderen Vorschriften durchzuführen. Also eben dein Fall, VGA ist 100, aber 1 ASDG ist 200, hieße die anderen Korrekturnormen 100 berichtigen. Aber ich mache eine weitergehende Berichtigung nach 1 ASDG von den 200. Das ist so die Grundregel. Das hat der BfH also jetzt sozusagen bestätigt, sodass er grundsätzlich zurücktritt, ja, aber dann eben nur subsidiär eintritt, wenn eben es weitergehende Berichtigungsfolgen aus dem 1 ASDG trifft. Das leitet er eben, finde ich, sehr schlüssig, also der BfH, aus jetzt diesem Satz 4 ab. Er hat auch nochmal die Gesetzesmaterialien herangezogen. Ja, also auch in der Gesetzesbegründung steht drin, dass der 1 ASDG nur sozusagen subsidiär anwendbar ist. Was für uns heißt, die VGA geht immer vor. Rein praktisch sehen wir natürlich in unserem hypothetischen Fall, die VGA sei nur 100, die 1 ASDG-Korrektur ist aber 200, dass die allermeisten Korrekturen einfach nach 1 ASDG auf 200 lauten werden. Ja, und man die VGA quasi ignoriert. Das kann man daraus lesen, ja, aber ich glaube formal sind die weiterführenden Berichtigungen neben den Rechtsfolgen der anderen Vorschriften durchzuführen, sagt das Gesetz hier. Also das heißt, die Rechtsfolgen gehen nicht weg. Also eigentlich wäre es eben, wie ich gerade erklärt, zwei Schritte. Erster Schritt VGA 100, zweiter Schritt 1 ASDG 100. Wie gesagt, aus praktischen Gründen lässt man den zweiten Teil dann sozusagen weg. Die für uns jetzt spannende Frage ist ja, an wem messe ich eigentlich, ich sag mal, die weitergehenden Berichtigungen, die ich hier gemacht habe. Messe ich sie an dem Steuerpflichtigen, dessen Einkünfte im ersten Schritt gemindert sind? Das wäre in dem Fall, den Klaus gerade erzählt hat vom FG Hamburg, die AGmbH. Oder messe ich sie beim Organträger da oben, weil da ja auch sozusagen jetzt noch bei VGA eben Berichtigung 0 ist, ja? Und oben bei der 1 ASDG Berichtigung, weiß jetzt nicht, was die Zahlen waren in dem FG Urteil, in unserem Fall wieder die 100. Das ist genau die Frage, die man jetzt aus dem Gesetz aus meiner Sicht nicht vollständig ableiten kann. Also aus Sicht sozusagen, ich sag mal, teleologisch ausgelegt, ne, was will der Gesetzgeber? Er will sozusagen das inländische Steueraufkommen ja irgendwie sichern. Spricht einiges dafür, dass ich das in einer Gesamtschau sehen muss. Natürlich fängt der 1 ASDG an, werden die Einkünfte eines Steuerpflichtigen gemindert, ne? Und dann geht sozusagen weiter mit den Rechtsfolgen dieser Minderung. Also ich glaube, für beides gibt es vernünftige Argumente. Das muss man wahrscheinlich gegeneinander mal abwägen.
Aber ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle ist ja, Axel, dass wir einfach in der Subsumption sauber bleiben und uns immer überlegen, wer ist denn eigentlich von was betroffen? Denn wenn wir in so einer Dreieckskonstellation eine VGA haben, hier von der Organgesellschaft an die Organträgerin, weil die Organgesellschaft eben zu wenig Einnahmen erzielt, gerade im Vergleich zu ihrer Schwestergesellschaft, der singapurianischen B-Limited, dann ist die VGA natürlich nach oben zur Organträgerin zunächst mal tatbestandsmäßig verwirklicht. Auf der anderen Seite müssen wir aber sehen, dass das, was korrigiert werden kann über den 1 ASTG, ja quasi das Entgelt aus einer Geschäftsbeziehung ist. Und die Geschäftsbeziehung, die liegt halt nur bei der AGmbH, bei der Organgesellschaft vor. Das heißt, ich könnte an sich nach 1 ASTG nur bei der Organgesellschaft primär korrigieren und dann würde das Ergebnis natürlich über die Organschaft nach oben gegeben. Aber das ist was das FG Hamburg in seiner Entscheidung aus meiner Sicht relativ unsauber gemacht hat. Die hat da quasi Organgesellschaft, Organträgerin wurde da wunderbar vermischt, vermengt, obwohl wir ja trotz der ertragsteuerlichen Organschaft immer noch zwei separate Rechtssubjekte haben. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass man hier einfach immer genau aufpasst, welcher Tatbestand ist denn wo verwirklicht und nicht einfach nur sagt, ja, wie es das FG gemacht hat, wir haben hier eine Konkurrenz zwischen VGA und 1 ASTG und die müssen wir dann irgendwie lösen.
Ich möchte an der Stelle auf einen anderen Punkt auch dezent hinweisen. Also wenn ich in den 1 ASTG dann reingucke und diese Geschäftsbeziehung dann da habe, dann heißt es ja im 1 ASTG auch nicht für die Anwendung des 1 ASTG, sondern es heißt für die Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes zu weitergehenden Berichtigungen. Der Fremdvergleichsgrundsatz ist prinzipiell bei beiden der gleiche, ne? Also die 100 waren nicht der strittige Punkt. Dass ich da, würde ich sagen, nach der neuen Rechtsprechung, ich sehe da erstmal nicht, dass ich aus der verdeckten Gewinnausschüttung da rauskomme, weil ich wende ja in beiden Fällen den Fremdvergleichsgrundsatz an. Da ist auch nicht strittig, dass es, oder es wird jetzt hier nicht gesagt, es gibt zwei unterschiedliche Fremdvergleichsgrundsätze. Wie gesagt, es ist unstrittig im Urteil, dass das der gleiche Betrag ist. Also von dem her ist das, glaube ich, da wichtig, das einmal, und auch das mit dem Rechtssubjekt ist natürlich insbesondere wichtig, gerade wenn wir dann in Richtung verfahrensrechtlicher Möglichkeiten gucken, die Doppelbesteuerung wieder aufzulösen. Wenn man sich dann überlegt, ob man in ein Verständigungsverfahren rein will, wer denn der Antragsteller dann ist, kann ich denn als Organträgerin da überhaupt einen Antrag stellen, Doppelbesteuerung wieder aufzulösen? Ist das überhaupt was, wo ich Zugang habe? Nicht nur als Nebenbeteiligter, sondern quasi als Hauptantragsteller. Ich glaube, da wird es schon so ein bisschen abenteuerlich, wenn man dann so an die Folgen dessen denkt, was das FG Hamburg hier dann teilweise mit dieser Rechtssubjektdurchmischung gemacht hat, abseits der reinen Höhe. Spannend.
Ich glaube sozusagen, die ansässige Person, ja, die nach dem DBA, welches auch immer das ist jetzt hier, Singapur, habe ich natürlich jetzt nicht explizit geprüft, ja, aber ich vermute schon, es wird die AGmbH sein, ja, weil die eben auch nach Artikel 9, ja, kaufmännische oder finanzielle Beziehungen zu nahestehenden Personen, nämlich die sozusagen über ihre gemeinsame Mutter verbundene Gesellschaft da ausgelöst hat. Von daher ist das eben auch die Norm, ja, unter dem das fremdvergleichsmäßig überprüft wird, also Artikel 9. Wenn ich glaube, dass es da zu einer abkommenswidrigen Besteuerung kommt, wird Artikel 25, also oder wo auch immer das genau im DBA Singapur steht, wird dann sagen, dann könnten die beiden Staaten sich zusammensetzen und das lösen. Also ich glaube, den Antrag stellen müsste die AGmbH in unserem Fall.
So sieht denn überhaupt die ist, wo die Doppelbesteuerung dann durchschlägt, wenn da quasi der Sprung direkt zur Organträgerin gemacht wird, wird es natürlich schwierig.
Es muss ja nicht explizit Doppelbesteuerung sein, es muss ja nur eine abkommenswidrige Besteuerung sein. Also dass Deutschland sozusagen hier aus Artikel 9 einen Teil der Einkünfte für sich beansprucht, ja, den die Singapurianer schon für ihre Gesellschaft, für die ansässige Person in Singapur beansprucht hat. So, und ich sag mal, aus dieser sozusagen Einkünfteabgrenzung zwischen diesen beiden ansässigen Personen, Singapur und AGmbH, da müsste das Verständigungsverfahren gelöst werden. Bei wem sich das dann steuerlich auswirkt, sowohl in Singapur als auch in Deutschland, das ist ja eine zweite Frage, die nach, ich sag mal, nationalem singapurianischem bzw. deutschem Recht geklärt werden müsste. Also wir wissen ja gar nicht, ob nicht in Singapur auch noch eine Gesellschaft darüber hängt, die Gruppenbesteuerung hat oder was auch immer da passiert. Also ich glaube, das ist eine zweite Frage, ja, die man eben im Verständigungsverfahren. Natürlich werden die das mitbedenken, ne? Ob die in einer steuerfreien Zone sitzt oder sonst irgendetwas und gar nicht besteuert wird oder eben wie bei uns irgendwas passiert. Aber die Frage des Verständigungsverfahrens ist nur, was sagt Artikel 9? Wo gehören die Gewinne hin? Nach Singapur oder zur AGmbH?
Damit haben wir es doch.
Dann, Da es zeigt, ja, dass die Frage, was ist fremdüblich und nicht fremdüblich, natürlich eine total wichtige ist, um auf die Höhe zu kommen, ja, aber dass eben, ich sag mal jetzt, die steuerrechtlichen Details, was heißt das eigentlich für welche Gesellschaft, ne? Also wer ist hier eigentlich Steuersubjekt und wo landet das Ganze hinterher und was ist verfahrensrechtlich zu tun, falls man sich dagegen wehren möchte, ja, dass die doch auch einen gewissen Komplexitätsgrad haben, ja, und man sich die im Detail auch anschauen muss. Weil wir können ja jetzt auch noch ein paar Personengesellschaften da einbauen oder sowas, ne? Dann wird es ja noch ein bisschen spannender.
Ja, würde mich sehr freuen, aber ich glaube, Axel, das machen wir dann in der nächsten Podcast-Folge, weil ansonsten hängen wir die Teilnehmer oder die Zuhörer jetzt endgültig ab. Genau. Aber ich kann mich dem nur anschließen. Ich glaube, das ist unglaublich wichtig, dass man diese Fälle eben nicht nur aus isoliert verrechnungspreistechnischer Sicht sieht, sondern dass da auch Corporate Tax mit reinspielt. Und das gibt einem dann natürlich vielleicht auch nochmal zusätzliche Möglichkeiten, hier etwaige Feststellungen anzugreifen, weil ja auch der ein oder andere Verrechnungspreisprüfer auf dem Corporate Tax Auge manchmal etwas blind ist.
Ja. Und das kann man, glaube ich, schon sagen, abschließend. Wir Verrechnungspreismenschen sind ja schnell zu sagen, lass es doch pauschal über 1 ASTG korrigieren und Decke drauf. Wir wissen schon, dass wir an der einen oder anderen Stelle dann Kapitalertragssteuerthema vielleicht im Vergleich dann mit uns ziehen, so was uns das Leben so ein bisschen verkompliziert. Aber ansonsten versuchen natürlich auch wir, uns unser Leben so einfach zu machen wie möglich. Und da bin ich, Klaus, dir heute sehr dankbar, dass du uns beigesprungen bist und uns geholfen hast, um uns unsere Komplexität so ein bisschen aufzulösen. Danke euch beiden.
Klaus, das war es dann. Dankeschön. Ja, mir hat es auch viel Spaß gemacht. Gerne wieder mit den Personengesellschaften. Axel, hast du ja schon aufgelegt.
Dann war es das mit Transfer Pricing auf dem Punkt für heute, einem WTS Tax on Air Podcast. Die nächste Folge unserer Podcast-Reihe veröffentlichen wir wie immer an einem TP Tuesday. Bis dahin alles Gute und falls Sie Fragen oder Anregungen haben oder uns auch einmal helfen wollen bei einem unserer Problemfälle, dann erreichen Sie uns gerne unter der E-Mail-Adresse podcast@wts.de.